Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
Mein Name ist Hans Dorsch und das Thema heute sind E-Bike-Motoren. Der Markt an unterschiedlichen E-Bike-Motoren ist groß, die Systeme unterscheiden sich aber oftmals stark. Von kraftvoll bis sanft, von ruckartig bis entspannt. Woran viele gar nicht denken ist, dafür verantwortlich sind oft unterschiedliche Einstellungen bei der Software. Wir klären heute, was eine Bike-Software alles macht und warum regelmäßige Updates wichtig sind. Dafür haben wir zwei Gesprächspartner. Dirk Menze, er ist Head of Marketing und Design beim Antriebshersteller Pinion und Pascal Ketterer, Softwareentwickler beim Antriebshersteller Fazua. Und dann ist natürlich Thomas Geisler dabei, mein Co-Host beim PDF-Podcast. Hallo zusammen.
Hallo Hans.
Weil viele der Zuhörenden das vielleicht gar nicht wissen, vielleicht erzählt ihr beiden, Dirk und Pascal, erstmal kurz die Besonderheiten eurer Antriebssysteme. Fang doch mal an, Dirk.
Ah, okay. Ja, hallo erstmal in die Runde. Danke Hans, danke Thomas für die Einladung von unserer Seite. Pinion. Wofür steht Pinion? Was ist Pinion? Der ein oder andere mag es gehört haben, dass wir schon seit etlichen Jahren recht zuverlässige Getriebelösungen, Getriebeschaltungen im Markt haben. Das heißt, wir sind 2012 angetreten, eigentlich den Schaltungsmarkt ein bisschen aufzuwirbeln mit deutscher Ingenieurskunst. Wir haben unsere Wurzeln im Automobilsektor. Die Gründer kamen von Porsche damals, Getriebeentwicklung, und haben sich gedacht, wieso gibt es eigentlich nicht so eine zuverlässige, dauerhaft präzise schaltende Schaltung am Fahrrad wie im Auto. Und dann haben sie es gemacht. Das klingt einfacher, als es ist. Aber es war dann möglich, von 2008 bis 2012, 4 Jahre Entwicklung, haben es gezeigt, dass man 18 Gänge, sehr große Bandbreite und so weiter in ein kleines Gehäuse bringen kann. Statten damit dann jetzt über die Jahre weit über 100 Hersteller aus. Und naja, seit eigentlich schon Anbeginn der Zeit, wo halt E-Bikes starteten, war es so, dass wir uns nicht nur selber das aufgefallen ist, sondern uns auch viele Kunden zugespielt haben, Mensch, so eine Getriebeeinheit mit Motor, das wäre doch genau das, was jetzt eigentlich das Richtige wäre, denn die E-Bikes starteten damals durch von dem doch eher traditionellen Oma-Fahrrad sozusagen zum breiten Trend. Und das war auch für uns nicht zuletzt der Anlass, auch dieses Thema stark zu bearbeiten. Und wir sind tatsächlich jetzt seit 2023 im Markt mit einer Motorgetriebeeinheit. Das heißt, wir kombinieren Motor und Schaltung in einer Einheit. Ein System, was dann aufeinander gut abgestimmt ist, was miteinander spricht. Wir reden ja über Software heute, da spielt es dann eine große Rolle. Und haben da jetzt ca. 15 Hersteller, 40, 50 Modelle, wo diese Motorgetriebeeinheit, genannt MGU, eingesetzt wird. Genau, das vielleicht gerade so zum Hintergrund bei Pinion.
Mhm. Fazua ist ja auch einer der Hersteller, die auch aus vielleicht einer anderen Richtung rangegangen sind als die meisten anderen Motorenhersteller. Kannst du mal über euch erzählen, Pascal?
Ja, sehr gerne. Auch von mir Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Freue mich, ein bisschen Insights zu erzählen, wie es bei uns so läuft. Fazua, das ist jetzt interessant, 2012 der bei Pinion so der Start, mit Fazua ging es 2013 los, und unsere Gründer, ich meine, wenn man sich zurückdenkt, 2013, wie da die E-Bikes noch ausgesehen hat, da hing meistens am klassischen Rahmen unten ein Motor dran und die Batterie war irgendwie am Flaschenhalter oder irgendwie im Rahmendreieck fest, und da haben sich unsere damaligen Gründer gedacht, hey, das muss doch irgendwie auch schöner gehen und vielleicht auch leichter. Und die Frage ist ja auch, es kommt jetzt auch wieder ein bisschen auch so die Frage nach, wie viel Drehmoment, wie viel Leistung muss denn so ein E-Bike wirklich haben, um damit Spaß zu haben? Und da haben sich unsere Gründer gedacht, vielleicht muss es ja nicht so ein Full-Power-E-Bike sein, und haben sich gedacht, wir machen was Schönes, Formschönes, ja, was man in so ein normales Fahrrad, wie man es eben klassisch kennt, sehr gut integrieren kann, das vielleicht leichter ist als jetzt so ein klassisches Full-Power-E-Bike und am Ende vielleicht nicht ganz so viel Leistung bringt, aber trotzdem reicht, um viel Spaß damit zu haben. Und die Idee hatten wir eigentlich 2013 und sind 2017 dann mit auf den Markt gegangen mit den ersten Mountainbikes damals. Und ja, die Firma hat sich dann deutlich weiterentwickelt. Also als ich da eingestiegen bin, 2018, da waren wir 40 Mitarbeiter, als wir schon auf dem Markt waren, also so klassisches Startup, 40 Mitarbeiter mit Produktion in München, mit Service, mit Sales, Marketing, da war alles mit dabei, die ganze Entwicklung. Und genau, das hat sich jetzt deutlich weiterentwickelt die letzten Jahre. Und dann hat sich eben die Firma Fazua zu Porsche E-Bike Performance weiterentwickelt. Also Porsche, wir wurden aufgekauft sozusagen von Porsche. Und aber die Marke Fazua ist eben weiterhin am Markt, jetzt mit unserem zweiten Antriebssystem. Das erste hieß Evasion, das hat dann so ein Facelift abbekommen, wurde dann Ride 50 genannt, weil wir so 58 Newtonmeter Drehmoment hatten. Das ist eben auch im Vergleich zu so einem Full-Power-E-Bike, das ja irgendwo um die 80, 90, 100, inzwischen über 100 Newtonmeter vielleicht Drehmoment hat zur Einordnung. Und jetzt die zweite Generation nennt sich Ride 60. Da haben wir den Drehmoment ein bisschen erhöht, sind bei 60 Newtonmeter. Jetzt haben das ganze System ein bisschen überarbeitet und sind aber eben in diesem Light-E-Bike-Segment und haben da, glaube ich, generell viel auf dem Markt bewegt, weil wir eben gezeigt haben, mit der Art, wie wir dann uns das E-Bike gedacht haben oder unser Produkt da auf den Markt gebracht haben, dass es eben auch schöne E-Bikes geben kann. Und denke ich, da hat sich jetzt die letzten Jahre der Markt auch so hinentwickelt, dass die E-Bike-Systeme besser integriert werden. Die ganzen Fahrräder deutlich schöner, glaube ich, sind als auch vor 10 Jahren.
Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. dann ist es ja so, mal abgesehen von so den Hardware-Eckdaten, wollen wir heute über Software sprechen. Also ja, eigentlich zwei Arten von Software. Die eine, die quasi den Motor steuert, und die andere, die man vielleicht auch zu Gesicht bekommt. Gibt es da so eine, also kann man da unterscheiden, Pascal?
Also klar, bei der Software ist es natürlich so, jedes Teil, das wir irgendwie an dem E-Bike-System ja verbaut haben, muss am Ende gesteuert werden. Das heißt, wir haben verschiedene, ja, am Ende ist es auf die Hardware abgestimmte Software, nennt man dann Firmware. Das heißt, wir haben eine Firmware, die für den Drehmomentsensor verantwortlich ist, weil wir bei einem E-Bike wollen wir, dass das, was der Motor macht, immer abhängig davon ist, was der Fahrer in die Pedale gibt. Das müssen wir irgendwie messen. Deswegen haben wir einen Drehmomentsensor mit an Bord, der eben die Kadenz, also die Trittfrequenz sozusagen von dem Fahrer misst und eben auch den Drehmoment, den der Fahrer aufbringt. Und der eigene Sensor hat eine eigene Firmware. Ja, dann hat zum Beispiel habe ich ein Remote an dem Lenker, wo ich den Fahrmodus hoch runterschalten kann, das Licht anmachen kann, eine Boost-Funktion aktivieren kann zum Beispiel. Das Ganze muss auch gesteuert werden. Das heißt, da habe ich auch eine andere Komponente, die hat auch wieder eine eigene Firmware. Und am Ende natürlich der Motor selbst, die Steuerung des Motors, hat dann am Ende eben auch eine Firmware. Das ist für den Kunden als Nutzer ist das alles nicht so sichtbar. Das bekommt man vielleicht dann so ein bisschen zu Gesicht, wenn man sich um zum Beispiel ein Update, was du vorher schon angesprochen hast, sich kümmert und dann sieht, ah ja, da ist jetzt irgendwie, ich habe ein Bundle. Ja, so wird das jetzt bei uns gelöst, dass wir sagen, der Kunde muss jetzt nicht gucken, ah, muss ich jetzt meinen Drehmomentsensor aktualisieren? Gibt es da was Neues?
Oder Entschuldigung, da wollen wir noch gesondert drauf kommen. Was jetzt, glaube ich, dich, Thomas, auch interessiert hat, ist so eine Sache, wie zum Beispiel der Mensch mit dem Rad interagiert, oder?
Genau, also das ist der eine Punkt. Und was mich jetzt auch noch bei den Ausführungen von Pascal interessiert hat, wie ist eigentlich der Akku in das ganze System mit eingebunden? Also hast du über die Sensoren gesprochen, du hast über den Motor gesprochen, aber ist der Akku auch Teil der ganzen Firmware, braucht der auch nochmal eine eigene Software oder ist der ein bisschen so, ja, der liefert halt die Energie und fährt mit?
Nee, genau, bei uns hat der auch eine eigene Firmware, der Akku. Und eben am Ende sind diese ganzen verschiedenen Komponenten, die ganzen verschiedenen Firmwares in einem Bundle sozusagen zusammengefasst. Und für den Kunden ist es dann nur ein Bundle an Firmwares, die er eben bekommt, und da können verschiedene Stände dann drin sein, verschiedene Firmware-Stände für die einzelnen Komponenten. Batterie, genau richtig, hat natürlich auch eine eigene Firmware.
Und was bewegt dir alles? Vielleicht kannst du was dazu sagen, also gerade bei einer Batterie, was bewegt da nochmal eine Firmware, was beeinflusst die oder auch bei den Systemen, was ist da der Hintergrund, warum es diese Sachen überhaupt gibt?
Ja, also das hat Pascal schon eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also man muss ja im Prinzip dem ganzen System später einen gewissen Charakter geben und ein gewisses Zusammenspiel auch der verschiedenen Komponenten gewährleisten, dass dann einfach auch noch weitere Komponenten hinzukommen können, dass alle gut miteinander sprechen sozusagen und im Austausch stehen. Da wird oft CAN Bus verwendet mittlerweile, auch einen Automobilstandard, wenn ich mich nicht täusche, der damals da entwickelt wurde. Das ist relativ gängig jetzt. Dann gibt es halt unterschiedliche Spannungssysteme noch, aber im Bereich Software ist es so, dass natürlich auch die Batterie, das ist auch bei uns so, dass wir hier ein modulares System anbieten. Je nach Hersteller gibt es unterschiedliche Remotes, wie Pascal gesagt hat, unterschiedliche Displaygrößen, unterschiedliche Akkuformate. In unserem System ist halt auch über das Batteriemanagementsystem, so nennt man das dann halt auch, was dann im Prinzip an Intelligenz sozusagen mit dem Akku steckt, halt auch integriert, ob man einen Range Extender anschließt, ob einen Dual oder sogar einen Vierfach-Akku-Anschluss sozusagen integriert ist. Und all das spielt halt eine Rolle dafür, auch am Ende, was am Display dann angezeigt wird. Also wie viel Reichweite man hat und in welchem Modus man wie weit kommt, etc. Und all das muss ja miteinander abgestimmt sein. Und das geht natürlich nur, wenn halt erstens diese ganzen Firmware alle schön auf einem guten Status gehalten werden und miteinander sprechen und halt auch füreinander gemacht sind. Genau. Und bei uns ist dann halt noch die Besonderheit, dadurch, dass halt tatsächlich ja die Schaltung mit integriert ist in das E-System, was ja bei eigentlich keinem anderen E-System so direkt der Fall ist, ist dann halt auch noch eine Firmware sozusagen für die Schaltung bei uns mit integriert. Also das heißt also, auch wir haben eine Schaltungsalgorithmus, eine Aktuatorik, eine Auslegung, wie geschaltet wird, teilweise ja auch in automatischer Variante und so weiter. Und das alles ist natürlich auch mit im Dialog, nenne ich es mal, mit den anderen Systemen, nämlich zum Beispiel, wie reagiert der Motor im Moment. Und das ist natürlich auch etwas genau, was du eben angesprochen hast, also welche Komponente, also welche Auswirkungen hat die Komponente Mensch dabei.
Ja, das ist der Punkt, weil der Fahrer gibt ja trotzdem verschiedene Kraft, wendet verschiedene Kraft auf, will selber mal die Gänge wechseln. Ist das so für die Entwicklung von so einer Software eigentlich nochmal so ein Störfaktor in gewisser Weise, den man nicht beeinflussen kann? Oder wie kann man den Faktor Mensch in diese Softwareentwicklung mit reinbringen?
Ich kann gerne dazu was sagen, genau. Also jetzt haben wir natürlich erstmal über die Interaktion zwischen den verschiedenen Komponenten gesprochen. Das ist natürlich das eine, wofür die Firmware auf jeder Komponente zuständig ist, dass die eben miteinander funktionieren. Ich habe vielleicht ein greifbares Beispiel da noch, was wir jetzt in einem Update haben. Bei unserem Remote ist es so, dass ich nach oben schalten kann, nach unten. Da kann ich den Fahrmodus nach oben verändern, also einen stärkeren Fahrmodus und einen schwächeren auswählen. Oder ich kann so einen Push-Button drücken. Und da war es so, dass wir jetzt zum Beispiel die Belegung dieser Knöpfe änderbar machen. Also das heißt, der Endkunde kann sich selber entscheiden, möchte ich auf dem Push-Button die Boost-Funktion aktivieren, also dass ich da so einen extra Push nochmal bekomme vom System. Oder ich habe vielleicht ein Citybike, habe ein Licht dran und ich lege auf diesen Push-Button, habe ich lieber die Aktivierung vom Licht. Ja, also das ist zum Beispiel etwas ganz Greifbares, was eben so ein Software-Update ausmachen kann. Wenn wir dann Feedback bekommen vom Markt, hey, es wär doch irgendwie cooler für den Mountainbiker, wenn er über den Push-Button die Boost-Funktion aktivieren kann und der Stadtfahrer sagt, nö, da möchte ich lieber das Licht haben, und dann kann man eben verschiedene Optionen da anbieten über ein Software-Update und der Fahrer kann dann selber aussuchen, was er denn gerne hat an der Knopfbelegung. Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, genau, die Motor-Firmware ist natürlich die dann die Interaktion auch steuern kann. Das heißt, wir haben jetzt bei einem E-Bike, hat sich auch die letzten Jahre ja deutlich weiterentwickelt und war auch so ein großer Ansatz von Fazua, wo wir auf den Markt gekommen sind. Weil wenn man sich wieder 10 Jahre zurückerinnert, da war es so, man musste die Kurbel eigentlich nur so entspannt im Kreis drehen und die Systeme haben einfach Vollgas gegeben. Ja. Und dann war es, je nachdem, was für ein Fahrmodus ich ausgewählt habe, habe ich halt einfach einen unterschiedlichen Drehmoment auf jeder Fahrstufe bekommen oder eine unterschiedliche Motorleistung, und ich habe einfach nur die Kurbeln bewegt und dann hat das Ding einfach brachial geschoben. Und inzwischen ist es ja so, dass viele Firmen ja dann auch Werbung machen. Wir haben das natürlichste Fahrgefühl, ja, und es kommt daher, dass man sagt, okay, wir haben da eine Interaktion zwischen, was macht der Fahrer auf den Pedalen, wie viel Leistung tritt der im Moment sehr gleichmäßig, kontinuierlich. Ja, als Beispiel, man fährt ganz entspannt irgendeine Straße entlang. Leichte Steigung, braucht er eben schön gleichmäßigen wenn ich so gleichmäßig dreht, auch eine entspannte gleichmäßige Unterstützung vom Motor. Und wenn man auf der anderen Seite eben schaut, okay, ich gehe jetzt ins Gelände, ich fahre von der Straße runter und habe auf einmal eine sehr große Änderung von der Leistung, die ich auf die Pedale bringe, dann möchte ich ja nicht, dass der Motor einfach ganz das sozusagen wegbügelt und super gleichmäßig weiter unterstützt, sondern ich möchte, dass er genau das tut, was ich gerade mit meinen Füßen auf den Pedalen auch tue. Ja? Wenn ich beschleunige, eben mehr Drehmoment auf die Pedale gebe, dann möchte ich in dem Moment vielleicht noch mehr Unterstützung vom Motor, weil die Situation, in der ich bin, ja, eine kleine steile Rampe, da möchte ich drüber fahren. Ja, ich drehe stark rein, kriege mehr Unterstützung vom Motor, dann fällt mir das leicht, ich habe einen schönen Flow dabei. Ja, und sobald ich dann den Druck von den Pedalen wieder wegnehme, weil ich zum Beispiel um eine enge Kurve fahren möchte und wenn es da der Motor dann einfach weiterschieben würde, da würde ich vielleicht gar nicht gut um die Kurve rumkommen, sondern schiebt mich aus der Kurve raus, die Leistung vom Motor. Da möchte ich, dass eben der Motor da sehr agil mir folgt mit dem, was ich eben mache auf die Pedale, um dann eben diesen vielleicht technischen Anspruch, den ich da vor mir habe, dann auch zu lösen. Und das ist natürlich komplex. Das hört sich mal leicht an, zu sagen, okay, man tritt gleichmäßig, Motor unterstützt gleichmäßig. Man ändert sehr stark den Druck auf den Pedalen, dem Motor folgt dem auch. Am Ende ist es aber genau das Komplexe, eben so natürliches Verhalten zu machen oder den Motor so zu steuern, dass sich das eben am Ende gut anfühlt.
Mhm. Könnt ihr da praktisch auch, ich nenne es mal, Schwächen, die Fahrerinnen oder Fahrer haben, ausgleichen? Sprich, sie haben den falschen Gang drin zum Beispiel. Normalerweise sagt man ja, wenn ich einen Berg hochfahre, dann schalte ich erst mal runter. Wenn man das dann vergisst zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob es vergessen das richtige Wort ist. Wird, glaube ich, häufig verwendet, dass man sich da auf den Motor verlässt. Also gibt es da irgendwie eine Rückmeldung oder gleich kann der Motor das ausgleichen?
Ja, also da fällt mir spontan auch ein Beispiel ein, also was man da eigentlich nicht heranziehen kann, und das wird oft aber verwendet, nämlich dass man das immer mit dem Automobil vergleicht eigentlich, dass man sagt, okay, wenn der Motor sagt, ich brauche einen Schaltvorgang, dann gibt es vielleicht in modernen Autos einfach eine Schaltempfehlung sozusagen. Und da muss einfach sozusagen dieser entkoppelte Motor vom Fahrer, wo der Fahrer überhaupt keinen Einfluss auf den Motor hat, einfach dem Fahrer ein Feedback geben, wann er im besten Leistungsspektrum sozusagen arbeitet. Und wenn dann halt ein anderer Gang eigentlich für mehr Leistung oder eine größere Effizienz einfach notwendig wäre, dann wird man so eine Anzeige im Auto bekommen. Und beim Fahrer, das ist halt ganz anders. Also das wird immer schnell bemüht, dieses Beispiel. Der macht doch eine Gang Schaltempfehlung sozusagen ins Display und so weiter, aber ist halt die Komponente Mensch ist halt entscheidend und den kann das System nur bedingt antizipieren, zumindest ist es sehr, sehr unterschiedlich. Und das, was Pascal gerade ausgeführt hat, beschreibt es eigentlich sehr, sehr gut, dass halt das State of the Art ist, dass diese Systeme sehr feinfühlig, natürlich und der Situation entsprechend reagieren und nicht mehr ein digitales An-Aus-Motor-System ist. Und das trifft, denke ich, nahezu auf alle Systeme heute zu, denn nichts anderes ist am Markt mehr wirklich akzeptiert. Zumindest hier in unseren Gefilden nicht, in Europa, in Amerika und so weiter. Und das ist einfach auch dann der Punkt, dass sich dadurch halt auch nochmal ein Faktor mehr sozusagen dazu führt, wie sich ein Rad charakterisiert. Früher hat man das immer noch über Laufradgrößen, über Geometrien der Rahmen, über Ausstattungsvarianten hat man das halt auch sehr gut einordnen können, ob das Rad eher für die Straße oder fürs Gelände ist, ob es schnell fahren soll oder sehr komfortabel und so weiter und so fort. Und heute spielt halt auch gerade bei E-Bikes immer mehr halt auch immer das komplette Antriebssystem eine Rolle, welchen Charakter wirklich das Fahrrad oder das Fahrzeug im besten Fall ja wirklich hat und als Gesamtkonzept sozusagen auch ausgelegt ist. Und da geht es halt auch immer mehr hin, dass eben einfach die Fahrräder selbst immer mehr zu einem Gesamtkonzept ausgelegt werden und dann einfach für entweder ein sehr komfortables oder ein sehr performantes oder ein sehr natürliches oder Biobike-ähnliches Fahrverhalten und so weiter ausgelegt werden. Und also von einem Störfaktor Mensch zu sprechen, ist, denke ich, um auf die Frage zurückzukommen, eigentlich überhaupt nicht der Fall, sondern eher, das ist eigentlich unsere Kunst in der Branche, denke ich, dass wir genau das antizipieren wollen und können und auch eine große Bandbreite an unterschiedlichen Einsatzzwecken und Nutzergruppen sozusagen abdecken wollen und müssen. mit einem System. Und das können wir deswegen auch, um auch da wieder einen Bogen zurück zur, glaube ich, ersten Frage, was ist der Unterschied zwischen der Software selbst und dem, was dem Fahrer begegnet? Diese Systeme lassen sich sehr, sehr gut einstellen. Das ist bei uns so, das ist bei anderen so, dass man halt sehr, sehr gut einstellen kann, welche Charakteristik der Motor dann im Detail sozusagen dann nochmal für die jeweiligen Fahrer sein soll. Wie sind die Unterstützungsstufen aufgebaut? Wie viel Gesamtleistung soll anliegen in den verschiedenen Unterstützungsstufen? Bei uns ist es so, dass die MGU natürlich noch mit berücksichtigen kann, möchte ich automatisch schalten oder möchte ich manuell schalten, möchte ich teilautomatisch schalten, wann möchte ich schalten, mit welcher Trittfrequenz möchte ich unterwegs sein, etc. Also da spielen sehr viele Faktoren mit rein, wo der Nutzer heute das System auch für sich sozusagen noch adaptieren kann. Und all das muss aber die Software mit abdecken und auch können. Und da, glaube ich, liegt auch ein großes Können, glaube ich, mittlerweile innerhalb der Branche, dass diese E-Bike-Systeme sich halt eben so doch deshalb so natürlich und so harmonisch anfühlen, weil wir genau das alles berücksichtigen, was Pascal aufgezählt hat und was in Zukunft da kommen wird, auch der Berücksichtigung noch verschiedener weiterer Faktoren.
Ja, Pascal, du hast noch einen Punkt?
Ja, genau, also die Schaltfrage, glaube ich, also ich bin Sportwissenschaftler, kann ich vielleicht auch noch einwerfen, so als Ausbildung, wie ich jetzt in diese Schiene Softwareentwicklung reingekommen bin. Das heißt, ich hier sozusagen meine Aufgabe ist, den Mensch zu sehen und zu schauen, wie kann ich denn die Maschine, also den Motor, auf den Mensch anpassen. Deswegen würde ich noch kurz zum Schalten was einwerfen, weil Dirk hat es schon genau richtig gesagt. Natürlich könnten wir schauen, bei welchem Trittfrequenzbereich ist jetzt die Auslegung vom Motor so, dass der am effizientesten arbeitet und könnten, wenn man eben da aus dem Automobilbereich guckt, könnte man sagen, okay, unsere Auslegung ist so zwischen 70, 80 Trittfrequenz vom Fahrer, also 70 bis 80 Umdrehungen pro Minute, ist unser Motor am effizientesten, also schalte ich immer da rein. Und der Faktor Mensch beim Schalten ist eben so, dass man sieht, dass wenn ein Radfahrer ambitionierter ist, sportlicher unterwegs ist, er eine höhere Trittfrequenz fährt. Und wenn er nicht so ambitioniert unterwegs ist, ein Freizeitsportler, jemand, der eben in der Stadt mit dem Radl mal einkaufen fährt und so weiter, nicht so viel auf dem Rad sitzt, die tendenziell eher zu einer niedrigeren Trittfrequenz neigen. Ich sage tendenziell, weil natürlich Individualität ist da ein ganz großer Punkt. Ja. Es gibt natürlich auch unsportliche Menschen, die eine sehr hohe Trittfrequenz fahren, das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber die Tendenz ist schon da. Das heißt, es ist sehr individuell, deswegen kann man jetzt nicht sagen, hey, für dich ist perfekte Trittfrequenz, fahr immer 70. Ja, und deswegen gibt man diese Schaltempfehlung. Oder es für einen anderen Sportler, weil es vielleicht für einen anderen Nutzer oder eben für einen Sportler vielleicht eine höhere Trittfrequenz, die passendere ist. Deswegen ist sowas zu pauschalisieren, ist schwierig. Aber ich glaube, wir können da schon versuchen einzugreifen, mit zum Beispiel Schaltempfehlungen, dass wenn man eben sieht, wenn ich jetzt hier, ich wohne so ein bisschen in den bayerischen Bergen, wenn ich da rausgucke, dann sehe ich ja ganz oft, dass welche vorbeifahren mit dem E-Bike mit einer 40er Trittfrequenz, ja. Und da dann natürlich sagen, okay, es ist gesünder für die Muskulatur, es ist gesünder für die Knie und es ist eigentlich auch entspannter, vielleicht ungewohnt zu Beginn, aber am Ende entspannter, wenn man eine etwas höhere Trittfrequenz fährt. Und vielleicht ist es auch noch effizienter fürs System, man hat einen geringeren Energieverbrauch. Also so Empfehlungen, denke ich, die kann man auf jeden Fall geben. Aber am Ende ist da halt eine große Individualität mit dabei. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst dann für die Zukunft zu sagen, zu erkennen, okay, was für ein Mensch habe ich denn da auf dem Fahrrad? Und was kann ich ihm vielleicht für Empfehlungen geben, wie er sein Verhalten auf dem Fahrrad verbessern kann, durch vielleicht eine Anzeige oder eben dann in dem Fall von Pinion, die eben selber auch dann bei einem Auto-Shifting-Modus eben selbst auch schalten können, also dem Fahrer sozusagen helfen können, den richtigen Gang einzulegen. Da muss man natürlich auch erstmal rausfinden, okay, was für ein Fahrer habe ich denn? Was ist denn für diesen Fahrer der richtige Gang? Ne?
Vielleicht könntest du das kurz erklären, wie ihr diese Autofunktion, wie die funktioniert und wie der Fahrer sich auch selbst beeinflussen kann. Legt man da selbst seine Trittfrequenz fest oder wie läuft es dann ab?
Ja, unsere Autoshift-Funktionen gliedern sich eigentlich in zwei verschiedene Varianten. Namentlich heißen die halt Autoshift und Autoshift Pro, nennen wir das Ganze, um halt eben auch dieses ambitionierte Radfahren abzudenken. Auch das hat Pascal gerade eben gut angesprochen. Die halt tendenziell einen anderen Stil haben beim Radfahren, eine andere Art des Radfahrens haben. eben auch was die Trittfrequenz angeht. Und das lösen wir halt auch im Wesentlichen über die Trittfrequenz. Da spielen noch andere Faktoren mit rein und werden auch in Zukunft immer noch weitere Faktoren mit reinspielen, eben um halt noch natürlicheres Fahrverhalten zu haben. Aber im Wesentlichen ist es so, dass natürlich es einen Sweet Spot gibt, nicht nur ergonomisch, sondern auch rein biomechanisch und auch von der genannten Effizienz des E-Systems her, in der der Fahrer seine Beine bewegen sollte. Also die Trittfrequenz oder auch Kadenz genannt. Und das ist etwas, was wir mit berücksichtigen, aber auch da halt über ja, Education nenne ich es mal, also das heißt Infobuttons in der App und so weiter, halt den Fahrer sehr gut anleiten, zu sagen, hey, hier diesen Verstellbereich, den kannst du von minimal bis maximal drehen und deine Kadenz auf 35 stellen. Aber es ist vielleicht ergonomisch nicht vorteilhaft, du solltest eigentlich eine wählen zwischen 60 und 70, das ist sicherlich gut, dein Rad ist das und das Rad und das kennen wir halt alles. Das ist das Gute, dass wenn wir als Pinion halt da Empfehlungen geben oder halt auch einfach die Schaltung auf den jeweiligen Fahrer, dann können wir das besser machen als manch andere vielleicht, weil wir halt eben wissen, in welchem Zusammenspiel tritt die Schaltung da auf. Das heißt also, in welches Rad ist es eingebaut, was hat der User sonst für Einstellungen, welche Motorcharakteristik ist verwendet etc. Und da können wir darauf Rückschlüsse schließen und auch sagen, der Schaltpunkt sollte zu dem und dem Zeitpunkt passieren. Und dann ist es noch so, dass halt hier auch, das ist halt, glaube ich, ein großer Faktor, auch den jetzt auch einfach auch unsere Branche und all diejenigen, die den Sport oder diese Mobilität da kennengelernt haben, das E-Biken, dass halt einfach die Systeme füreinander gemacht sein sollten eigentlich, weil eben die Motorleistung teilweise sehr hoch ist oder halt auch unterschiedlich gut abgestimmt ist und dann auch Schaltvorgänge halt auch sehr, ja, nicht unbedingt materialschonend sozusagen vollzogen werden. Oder es wird einfach auch Schaltfaulheit sozusagen, was auch sozusagen unterstützt, indem man einfach sehr kraftvolle Motoren hat und man seine Schaltung immer eigentlich gar nicht nutzt und so weiter. Also gibt es viele Faktoren und da ist halt gut, dass wenn wir das in einem System haben, dann sind die Systeme füreinander gemacht, die sprechen miteinander über diesen Software-Aspekt natürlich und wir können Schaltpunkte genau sagen, wir können Schaltempfehlungen halt in gewisser Weise halt auch aussprechen und wir können halt vor allen Dingen, je nachdem, was wir dann am Ende für einen Nutzer, Nutzerin das Rad bedient, können wir darauf eingehen und sagen, hey, der Schaltpunkt ist jetzt vielleicht optimal gewählt, aber mein Gott, wir sind nicht da, um die Menschen zu missionieren. Wir können aber unser E-System darauf anpassen und sagen, wie soll der Motor reagieren, wenn in der und der Situation geschaltet wird. Und das ist halt etwas, was wir glauben auch, die Zukunft ist, dass dieses Thema halt als Ganzes gedacht werden müssen, dass sie nicht mehr so ein Konglomerat von einzelnen Komponenten ist, wo dann sich unterschiedliche Hersteller mit Sensorik und Software-Schnittstellen und so weiter dann auseinandersetzen müssen, um die Systeme einigermaßen miteinander kompatibel zu machen, sondern ich glaube, ein Vorteil ist, wenn das alles aus einer Hand kommt und das wirklich füreinander gemacht ist. Und dementsprechend ist halt der Schaltpunkt bei uns in dem Modi Autoshift und Autoshift Pro so gewählt, dass ich die Kadenz wähle, um darauf zurückzukommen. Und bei Autoshift Pro ist es so, dass ich mit meinem Schalthebel auch jederzeit übersteuern kann. Es ist dann wieder ein bisschen ähnlich zum Auto. Da kennt man manchmal diese Schaltwippen am Lenkrad, wo man eigentlich im Automatik mit seinem Familienkombi so rumfährt. Der hat halt eine Automatikschaltung, hat aber noch diese Schalttasten am Lenkrad. Und dann kann ich da auch noch interagieren und die Automatik übersteuern und sagen, ich möchte jetzt aber runterschalten oder hochschalten, weil ich einen Überholvorgang mache, weil sich das Gelände beim Fahrradfahren ändert schnell und so weiter. Und dann merkt sich die Schaltung dann in dem Moment, der schaltet also selbst einen Gang runter. Das heißt, ihm ist die aktuelle Schaltlogik von zu späten Schaltvorgängen nicht recht. Und das referenziert unser System halt auch auf verschiedenste Parameter, die dann im Rad einfach vorherrschen. Und setzt den Schaltpunkt dann anders. Also so wie der Fahrer ihn jetzt gerade manuell gewählt hat, ist dann sozusagen das neue Setting für die nächste Zeit, bis dann der Fahrer das entweder wieder übersteuert oder das Ganze resettet wird auf den Wert, der mal ursprünglich im System hinterlegt ist. Also das heißt auch da, ich will nicht sagen, dass die Schaltung lernt. Das wäre noch der falsche Ausdruck. Also da sind wir, denke ich, auch in der gesamten Branche noch nicht so weit, dass wir hier immer so breitschultrig von KI sprechen. Aber es ist so, dass wir da bestimmte Annahmen machen, dass unsere Logiken, die in der Software hinterlegt sind, das schon sehr, sehr gut antizipieren können und auch sehen können, was nach der Fahrer und was ist dann die Auswirkung, wenn geschaltet wird.
Das ist ja eine Sache, also wenn du sagst, also die Schaltung lernt das nicht selbst, aber das sind ja Dinge, die ihr auch auslesen könnt. Könnt ihr auf Daten, auf Nutzungsdaten zugreifen von Nutzenden oder nur von Testmodellen zum Beispiel?
So, ich hake da gerade mal ein. Ich glaube, Pascal, ihr habt da garantiert auch einen Mechanismus. Bei uns bei Pinion ist es so, dass wir natürlich bestimmte Datenkollektive sammeln. Das heißt also, wir wissen das anonymisiert natürlich komplett, datenschutzkonform und so weiter. Einfach über die Drive Unit selbst, also die MGU selber speichert, in welchem Gang sie wie oft war, in welcher Unterstützungsstufe sie wie lange wo gefahren ist und so weiter. Was wir nicht wissen, natürlich, ob das Rad in Dortmund, Köln oder München bewegt wird, das spielt auch gar keine Rolle. Aber wir sehen, welche Drehmomente sozusagen abgerufen wurden vom Motor, was sonstige Daten sind. Und daraus, und das ist ja auch vielleicht der Grund dafür, wo sich dann auch das erklärt, warum es Software-Updates gibt, aus all diesen Datenkollektiven lernen wir halt ganz, ganz viel und können antizipieren, wie reagiert der Nutzer damit. Weil die Entwicklungszeit, da haben wir, also ich habe die Zahlen mir mal irgendwann geben lassen, weil wir so Testfahrer haben, die physisch die Systeme gefahren sind. Das sind, ich glaube, annähernd 200.000 Kilometer oder so sind wir mit unserem System gefahren, bevor sie in den Markt gekommen sind. Und da natürlich haben wir da ganz viel gelernt. Aber was wir natürlich jetzt und auch über die Zeit natürlich lernen und irgendwie auch verstehen, ist halt, wie der Nutzer das im Feld anwendet und auch die Unterschiedlichkeiten und so weiter. Und darauf basiert dann halt auch Produktverbesserungen. Und das bauen wir dann halt auch kontinuierlich mit ein. Und das äußert sich halt oftmals nicht durch ein anderes Zahnrad, sondern auch durch eine andere Software.
Das ist bei euch auch so wahrscheinlich, oder, Pascal?
Ja, genau. Also das war von Anfang an unsere Politik, die wir gefahren sind bei Verzuer, dass wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt hier eine Hardware sozusagen. Klar, die kauft man sich, aber wir entwickeln das Produkt trotzdem immer weiter. Wir lernen aus Fehlern, die wir machen. Glaube ich, das passiert. Das kann man als Startup nie ausschließen, weil man natürlich eigentlich auch nicht die Kapazität hat, um natürlich die allergrößten Qualitätsoffensiven da zu fahren. Natürlich versucht man, das Produkt bestmöglichst auf den Markt zu bringen, auf die Software, aber da kann sich natürlich hier und da der ein oder andere Bug mal verstecken, den man den eben dann vielleicht erst nach dem Release findet und dann aber natürlich versucht, so schnell wie möglich zu lösen und dann über ein Software-Update das wieder allen zur Verfügung zu stellen. Ich habe nochmal nachgeschaut, wir haben für das Ride 50 Produkt 29 Updates gemacht. Das haben wir 2017 ja auf den Markt gebracht und dann könnte man, also die sind jetzt nicht alle beim Endkunden sozusagen angekommen. Also er musste jetzt nicht 29 mal den Update-Button drücken. Ein paar Sachen waren da vielleicht auch nur in der Produktion oder man hat einen neuen Batterielieferant, Second Source bekommen, wo dann der Motor auch wieder mit der neuen Batterie eben sprechen musste. Deswegen hat der Motor ein Update bekommen müssen, wo dann die neuen Batterien eingebaut wurden. Ja, also solche Sachen spielen da auch immer eine Rolle. Am Ende war aber unser Ziel sozusagen, wir wollen stetig unser System weiterentwickeln und wir wollen das auch, sobald wir was haben, das eben besser ist, auch den Kunden sofort zur Verfügung stellen. Sei es, wir haben ein Problem ausgemerzt oder sei es, wir haben eine neue Funktion. Und jetzt haben wir zum Beispiel auch bei Ride 50, haben wir letztes Jahr auch nochmal ein Update rausgebracht. Ich meine, wir haben ein neues Nachfolgesystem auf dem Markt, haben aber da gesagt, hey, es gibt Verbesserungen, die wollen wir unseren Kunden trotzdem zur Verfügung stellen, die sich so ein Fahrrad gekauft haben, die geholfen haben, unsere Firma irgendwie, dass es uns überhaupt gibt, ja. Da sind wir sehr dankbar für alle Kunden, die sich eben ein Innovation oder Ride 50 Produkt gekauft haben und das auch nach wie vor fahren. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir da eben eine Verbesserung haben, softwareseitig eben zum Beispiel im Fahrverhalten, in der Steuerung oder ich habe vorhin also die Boost-Funktion erwähnt, die wir mal eingeführt haben als Update, dass ich eben sage, okay, ich drücke einmal kurz auf den Knopf und dann bekomme ich mal so ein bisschen extra Power. Das wollen wir dann eben alle noch zur Verfügung stellen. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass das der richtige Weg für uns war.
Und Motorpowers und so sind jetzt so als Begriffe gerade gefallen. Wie ist es denn eigentlich? Kann ich durch ein Software-Update auch mehr Motorpower veranlassen? Also es gibt jetzt Hersteller, die mit Werben Software-Update und sie haben aber einfach 80 Newtonmeter, 90 Newtonmeter mehr Power vom Motor. Wie funktioniert das über ein Software-Update? Also das ist ja eigentlich schon auch ein Eingriff in den Motor an sich und in dessen Arbeitsweise. Wie kann man das über die Software steuern?
Also meine Antwort darauf ist auch ein bisschen, sage ich mal, jetzt überraschend sozusagen. Also da nicht, meine Antwort ist überraschend, aber meine Einstellung dazu ist ein bisschen überraschend, weil es da jetzt neue Tendenzen gibt, dass man halt irgendwie den Motor nochmal aufbohrt und den Nutzern andere oder höhere Leistungsdaten sozusagen zur Verfügung stellt als zum Launch der Systeme. Und das ist natürlich grundsätzlich möglich, weil die Hardware dafür ausgelegt ist. Also wenn es so ist, dass halt einfach physisch der Elektromotor so viel Leistung abgeben kann. Die Frage, die sich da stellt, warum ist das nicht direkt am Start da? Weil es gibt diese physikalischen Merkmale einer jeden Hardware, was sie in der Lage ist zu leisten. Und dann ist die Frage, was und wie ist sozusagen das im Markt akzeptiert und auch tatsächlich richtig. Ja, also richtig ist immer ein großes Wort, aber was ist sozusagen da die Größe, die dann auch kommuniziert wurde und ist. Und diese Möglichkeiten gibt es bei verschiedenen Hardware-Komponenten, aber ich denke, das ist nicht nur der Motor allein, sondern das hat auch was mit der Temperaturentwicklung der Systeme zu tun. Also da muss das ganze System sozusagen diesen höheren Leistungen auch standhalten und das ja auch im besten Fall dauerhaft. Also ich spreche ja nicht nur von einer Viertelstunde oder einer Tour, sondern halt insgesamt eigentlich die Lebensdauer des Produktes und so weiter. Ja, und das spielt da schon eine große Rolle, dass halt von Anfang an alle Komponenten sozusagen immer auf ein bestimmtes Leistungslevel hinausgelegt ist. Und grundsätzlich, also ist das möglich, wenn die Hardware auf ausgelegt ist, aber softwareseitig ja, oder auch, nein, sagen wir mal eher von der Usability her ist es eher so, dass man halt schauen muss, was sind da die richtigen Parameter, die dazu führen, dass da Fahrer wirklich einen Vorteil von haben und welche Fahrer haben davon wirklich einen Vorteil.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es so ein Marketingkonzept auch ist inzwischen auf dem Markt. Ja, ich bringe Motor raus, mache ein Jahr später nochmal ein Leistungsupdate und da bin ich voll der Meinung. Also man muss die Hardware entsprechend für eine bestimmte Leistung, für einen bestimmten Drehmoment auslegen und sich sicher sein, dass das eben über die Lebensdauer auch funktioniert. Und dann kann ich natürlich so Marketing-Blut raus machen, dass ich sage, ich generiere mir nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit, indem ich so ein Update nachlege. Aus der Software kann ich sagen, ist einfach eine Zahl, die ich ändere. Das heißt, wenn ich in den Code reingehe und statt 350 Watt Maximalleistung 450 eingebe, dann ist es erstmal eine Zahl, die ich ändere oder auch der Drehmoment. Kann ich zum Beispiel erzählen, unser Ride 60 Produkt bin ich schon mit 85 Newtonmeter, 750 Watt gefahren, nur halt sehr kurz und nur mit voller Batterie. Ja, weil das halt eben die Batterie, die wir haben, die Größe der Batterie, die Spannung, die wir da haben, gar nicht in der Lage ist, wenn die dann eben in ihrer Kapazität abnimmt, überhaupt auf diese Leistung zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite ist unser Antriebssystem, also der Motor, die Maschine, eben auch nicht darauf ausgelegt, 85 Newtonmeter über Dauer eben zu bringen. Das heißt, da komme ich sehr schnell in einen Temperaturbereich, wo dann ein Derating, also ein Herunterfahren der Motorleistung einsetzt, weil eben das System dann an seine Temperaturlimits kommt. Von dem her, also eigentlich, ja, ein Update zu machen, um die Leistung zu erhöhen, ist sehr, sehr einfach. Insofern eben das gesamte System von der Hardware drauf ausgelegt ist.
Wenn, genau. Und, ja, ich glaube, Entschuldigung.
Das spreche ich auch für Pascal und für Zur mit, weil da man ja auch sieht, dass in der Branche ja auch bestimmte Light-Systeme, Full-Power-Systeme, aber auch hier für Speed-Pedelecs, S-Pedelec-Systeme sozusagen immer bestimmte Newtonmeter und Leistungskennzahlen sozusagen üblich waren, dass sich das jetzt gerade so ein bisschen durchmischt durch neue Marktbegleiter und dass man sich da so ein bisschen ja, vielleicht getrieben fühlt oder einfach auch da herausfinden will, was braucht der Nutzer wirklich. Da ist es so, dass bei Opinion das der Fall ist, dass wir von vornherein das System sehr beidbrandig ausgelegt haben. Man kann es mit wenig Leistung und dann auch mit sehr großer Effizienz nutzen oder halt auch mit sehr hoher Leistung, die sozusagen schon einen versierten Fahrerin oder eine versierte Fahrer braucht, um das halt auch zu beherrschen. Und der Nutzer kann über die Einstellung der App das auch selber entscheiden, wie viel Leistung das System dann bereitstellen soll, um halt einfach auch im Straßenverkehr oder auch Offroad im Trail, da wo es erlaubt ist, halt auch die entsprechende Performance dann im System zu haben und dann trotzdem den Sicherheits- oder Komfortaspekt zu haben. Gar keine Frage, weil wenn das halt bis in den Himmel reicht, diese Leistungswerte, dann sind wir immer Dragstar Racing sozusagen. Die Leute beherrschen ihre Fahrräder nicht mehr. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle, dass wir eigentlich auch, wenn wir über Leistung sprechen, dass wir auch immer über Sicherheit sprechen sollten.
Aber ist es vielleicht, gerade wenn man jetzt mit Software-Updates mit mehr Power nochmal auf den Markt bringt, dass es vielleicht auch so eine Möglichkeit ist, die Nutzerinnen der Systeme so ein bisschen zu steuern, dass sie nicht ins illegale Tuning verfallen, sondern eher das Ganze noch als in Anführungszeichen legales Tuning machen, dass man ihnen halt nochmal die Chance gibt, sich da ein bisschen zu verbessern, weil bevor sie sich jetzt das Ganze dann als über irgendwelche Softwaremöglichkeiten oder Hardwaremöglichkeiten auf dem S-Pedelec oder sogar noch schneller zusammenstellen.
Ich kann mal aus dem, ich meine, Fazua ist ja dem Light-E-Bike-Segment. Das heißt, wir versuchen von unserer Überzeugung, die wir haben, mit unserem Produkt einen Sweet-Spot zu finden, wo wir sagen, ne, wenn ich mehr Leistung bringe, habe ich einen eher höheren Energieverbrauch. Das heißt, wenn ich jetzt mit 1000 Watt irgendwo einen Berg hochfahre, habe ich natürlich auch, wenn ich dann Akku habe mit 500 oder 700 Wattstunden, kann man sich ausrechnen, 700 Wattstunden, das heißt, ich kann 700 Watt eine Stunde bringen, nur halt eingangs des Motors. Das heißt, da habe ich ja noch einen Wirkungsgrad, das heißt, es entsteht Wärme zum Beispiel, ja, die noch weggeht. Das heißt, wenn wir jetzt mal als Beispiel sagen, wir haben einen Wirkungsgrad von 80-90% oder sowas, ich habe 1000 Watt, meine Akku hat 700 Wattstunden, dann kann man sich ausrechnen, wie lange kann ich denn damit fahren, bis der Akku leer ist. Klar, man kann, natürlich kann man immer darüber diskutieren, wie sinnhaft ist es denn, mit 1000 Watt den Berg hochzufahren? Oder kann ich auch Spaß haben, wenn ich mit 300 Watt Unterstützung bekomme? Ich finde die Watt-Diskussion, also je nachdem, wer das überhaupt einschätzen kann. Ne? Ich meine, normaler Fahrer, sagen wir jetzt mal im Breitensport, ja, ich fahre vielleicht sportlich E-Bike, dann trete ich vielleicht 150, 200 Watt über die Dauer. Ja, und wenn ich mal richtig reindrehe, dann drehe ich mal 300, 350 Watt. Ja, wenn wir jetzt nur nicht in den Profisport gehen. Ja. Das heißt, ich drehe im Schnitt vielleicht 150, 200 Watt. Und da sagen wir fünfmal zu, hey, wenn du da 350 noch oben drauf kriegst, dann kriegst du zweimal dich selber noch oben drauf. Das heißt, du fährst dreimal so schnell den Berg hoch. Da kannst du schon richtig viel Spaß mit haben. So muss es denn wirklich sein, dass man sagt, okay, ich halte einfach nur noch irgendwie einen Lenker fest und guck, dass ich das Fahrrad auf dem Weg halt bergauf. Das ist schon so eine Diskussion, die man natürlich führen kann, auch im Hinblick dann, was habe ich denn für einen Verschleiß in der Kette, in der Schaltung zum Beispiel, im ganzen Antriebsstrang, was habe ich da für einen Energieverbrauch? Da kann sich schon jeder überlegen, wie viel Leistung brauche ich denn, um Spaß zu haben. Ganz interessant, also natürlich wird immer dieses Drehmomentgetriebene, inzwischen spricht man auch so ein bisschen mehr über Leistung. Das war, wo Fazua auf den Markt kam, war das schon sehr stark. Ne? Da war so 60 Newtonmeter, dann hat man 75 gehabt, dann ging es irgendwann bis 85. Dann hat sich das so ein bisschen abgeflacht. Da haben sich in den letzten Jahren haben sich alle so bei 80, 85, 90 Newtonmeter irgendwie eingefahren, weil man gesagt hat, das ist eigentlich so ein Sweet-Spot für ein Full-Power-E-Bike. Das reicht absolut. Jetzt haben wir irgendwie nochmal so eine neuen Schwung nochmal bekommen, dass man jetzt irgendwie an die oder über 100 Watt, über 100 Newtonmeter Drehmoment oder auch über 1000 Watt oder an Leistung irgendwie den E-Bikes gibt. Finde ich schon sehr interessant, weil am Ende eben das Gewicht, es geht meistens hoch, weil der Akku größer sein muss, ja, oder ich kann halt in den hohen Leistungen gar nicht mehr so lange fahren. Was ich ganz interessant finde, natürlich ist diese Diskussion sehr stark präsent. Wenn ich jetzt hier bei mir unterwegs bin, so in den Garmischer Bergen, ich fahre selber sehr sportlich, sage ich mal, ja, und dann hole ich E-Bikes, Full-Power-E-Bikes, die im Eco-Modus fahren. Und das finde ich immer super schön, das auch zu sehen. Wenn man dann immer diese leistungsgetriebenen Diskussionen eben sieht oder die auch verfolgt, die natürlich ja, in den Magazinen oder auch auf YouTube und so weiter passieren, das sind natürlich Leute, die sehr laut sind, sage ich mal. Die Frage ist für mich immer, ist es wirklich die breite Masse? Ja, also ist es die breite Masse, die sich ein E-Bike kauft und sagt, ich möchte mit 500 Watt oder mit 1000 Watt den Berg hochfahren? Oder kaufen Sie sich ein E-Bike und fühlen sich eben sicher, wenn es mit 250 Watt vielleicht schiebt, was schon das Doppelte vielleicht von der Eigenleistung ist und Sie aber damit eine schöne Reichweite eben haben. Deswegen, ich bin aber so ein bisschen zielgespalten, auf jeden Fall zu sehen, wie die Realität auf der einen Seite vielleicht ist. Ja. Wir auch bei Fazua werden vorher das Thema kurz lesen, wie ihr oder was was für Daten analysieren wir von unseren Kunden? Und das machen wir zum Beispiel auch, wenn man jetzt eine Diagnose macht mit unserem System. Bei einem Händler gucken wir auch eben, wie sind die Fahrmodi eingestellt und wie viel Zeit verbringen denn die Nutzer in den verschiedenen Fahrmodi. Und haben wir auch gesehen, die meisten nutzen eben unser System in dem Eco oder in dem mittleren Fahrmodus die meiste Zeit und schalten eben manchmal in den starken Unterstützungsmodus. Und das ist die breite Masse. Und dann gibt es eben halt einzelne Fahrer, die stehen halt auf diese große Leistung, sagen, okay, ich möchte vielleicht nur mal kurz einen Bergsteig hochfahren, sagen, okay, dann nehme ich hier die volle Leistung. Aber wie es tatsächlich in der breiten Masse ist, manchmal ein bisschen anders als die Diskussionen so online vor sich gehen.
Ja, kann ich nur ergänzen und auch unterschreiben. Also wir haben die haben ähnliche Datensätze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei anderen Marktbegleitern anders sind, weil die, glaube ich, ein ähnliches Nutzerspektrum haben. Dass halt einfach auch die Nutzer, Nutzerinnen sehr darauf bedacht sind, halt effizient mit ihren Systemen umzugehen und nicht den Raketenantrieb immer unter sich haben zu müssen. Und du hast ja anfangs die Frage gestellt, auch ob das irgendwie halt den Anreiz zu eigenem Tuning oder so etwas eingrenzt, also Softwaremanipulation etc. oder so. Und ich glaube eben gerade nicht. Also das muss ich das vorstellen, dass man halt dann jetzt hier mit einem fast schon übermotorisierten Fahrzeug sozusagen, also für den Anwendungszweck, schmaler Radweg, Innenstädte, Trails etc., Gruppenfahrten und. Also da gibt es ja einiges Beispiele. Ist man dann halt mit einem sehr potenten Rad ausgestattet, das aber bei 25 km/h abregelt. Und das ist doch dann die Frage, also für wen mache ich sowas, diese enormen Leistungswerte, wenn sich doch auch einfach aus einer bestimmten Logik heraus sich eingependelt hat, dass halt diese Bikes dann sowieso bei 25 so langsam anfangen auszufaden und keine Unterstützung mehr oder weniger Unterstützung zu bieten, bis sie dann auch tatsächlich nur noch von eigener Muskelkraft über 25, 27 km/h bewegt werden dürfen. Und das heißt, da wird man ja auch dann deutlich, also Pascal hat es schön gesagt, die dreifache, vierfache Leistung ist heute schon ohne Probleme möglich, sozusagen im E-Bike-System abzurufen. Und wenn halt diese großen Motorleistungen jetzt noch per Software sozusagen hat, dann merke ich auch noch stärker, in Anführungsstrichen, wie schwach ich bin, wenn ich dann über diese 25 hinaus bin. Also ich komme ganz schnell an eine Grenze, pendel dann da auf diesen 25 km/h herum und alles drüber hinaus fühle ich mich, als hätte ich überhaupt kein Training gehabt in den letzten Jahren oder ich wäre der absolute Rookie auf dem Rad, weil ich einfach keine Berge mehr hochkomme, weil es vorher so leicht ging. Also der Unterschied wird, glaube ich, größer, würde ich sagen. Und auch gleichzeitig ist es so, dass halt wir auch gesehen oder auch wissen einfach, dass die große Masse ihre Systeme schätzt, weil sie große Reichweiten zur Verfügung stellen, weil auch das Thema Akkugrößen war vor 2-3 Jahren ja auch noch ganz präsent, wie viel Reichweite muss man haben, das ist von 500 auf 700 auf 800. Also da sind es jetzt auch nicht auf einmal im ganz normalen Pedelec 1500 geworden, aber wenn natürlich die Motorleistungen so hoch sind und die Systeme so viel Energie sozusagen auch fordern, dann sehe ich es jetzt schon wieder, dass die E-Bike schwerer werden, dass sie größere Kapazitäten haben, dass sie damit auch nicht unbedingt sicherer werden und so weiter. Und da muss man echt sagen, wenn man halt so etwas macht, mit der Leistungssteigerung, da muss man sich über den Gesamteffekt auch sozusagen im Klaren sein und auch zeigen, sich im Klaren sein, was das für ein Bild in die Branche gibt, wenn man das halt auf der Gesamtachse sieht und nicht nur in einer Nische, die halt auf sehr viel Leistung aus ist und wo es vielleicht Konkurrenzprodukte gibt, die dann nochmal 1-2 Newtonmeter mehr haben, 1-2 Watt mehr leisten und so weiter. Also das von unserer Seite, dass ich das auch mit unter dem Aspekt Tuning sagen würde.
Das ist eine super spannende Sache und ich glaube, da ist auch noch nicht ausdiskutiert. Ich denke, da wird in nächster Zeit auch öfter drüber gesprochen werden. Ich habe gehört, dass bei euch, bei beiden, bei Pinion und bei Fazua Software-Updates anstehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon sagen könnt, was kommt demnächst. Aber was uns auf jeden Fall auch interessiert, ist, wie man die aufspielt. Sollen wir da mal drüber sprechen? Thomas?
Gerne, von mir aus.
Vielleicht erklärt ihr mal, wie das funktioniert. Wie bekomme ich überhaupt mit, ob es ein Software-Update gibt und was muss ich dann machen? Vielleicht fängst du mal an, Pascal.
Ja, gerne. Bei Fazua ist es so, dass man eine Software für den Computer sich kostenfrei auf unserer Website runterladen kann, dann das System einmal ansteckt. Bei dem Ride 60 System ist es einfach ein USB-C-Kabel steckt es einmal da an und die Software löst eigentlich den ganzen Rest. Das heißt, es liest einmal aus, was sind für Firmwarestände auf dem Fahrrad. Und wenn es dann eben was Neueres gibt, im Idealfall ist man online. Das heißt, die Software schaut dann direkt, es gibt schon einen neuen Firmwarestand und bietet es dann dem Nutzer direkt an. Der muss nur einmal OK klicken und dann werden eben alle Komponenten, für die es was Neueres gibt, dann automatisch geupdatet. Also da muss man auch überhaupt keine Angst haben, das selber durchzuführen. Wir haben es versucht, so nutzerfreundlich wie möglich zu machen. Also da eine Freeware runterladen, einmal USB-Kabel anstecken und auf OK drücken, denke ich, das sollte jeder hinbekommen. Auch die alten Systeme, die Ride50-Systeme, da muss man noch eine Kappe abnehmen an der Drive-Unit, um an den USB-Port zu kommen. Das haben wir aber auch sehr gut beschrieben. Also glaube ich, wenn man da ein bisschen Werkzeug hat, dann ist das für jeden auf jeden Fall machbar. Wie bekommt man es mit? Ich kann da nur empfehlen, sich für den Newsletter bei uns anzumelden. Ich weiß, man hat immer so ein bisschen Newsletter-Angst, sich anzumelden, weil man dann voll gespammt wird. Da kann ich wirklich die Hand ins Feuer legen. Bei uns gibt es ganz wenige Newsletter und nur, wenn sie wirklich sehr relevant sind, eben wenn es ein Update gibt, schicken wir das als Newsletter raus. Und ansonsten gibt es bei uns da kein wildes Newsletter-Spamming. Also das ist, glaube ich, der beste Weg. Ansonsten immer wieder mal auf der Website vorbeischauen. Und da versuchen wir es auch immer zu highlighten, wenn es eben eine neue Firmware, ein neues Update eben gibt. Und ansonsten, wenn man das Fahrrad an die Toolbox mal ansteckt und wenn es was Neues gibt, dann sagt die Toolbox-Software einen eben sofort, ja, hier ist was Neues, kannst du installieren.
Ihr habt ja auch eine App, also eine für Smartphone. Erkennt die das auch, beziehungsweise macht die auch darauf aufmerksam?
Ja, der Schwerpunkt von unserer App, muss ich sagen, ist eigentlich das Customizing von den Fahreinstellungen, also dass ich mir meine Fahrmodi selber einstellen kann und dass ich ein Dashboard habe, also dass ich mir, wenn ich das, wir haben ja verschiedene Stadtfahrräder zum Beispiel auch, Urban Bikes, die schon von Haus aus mit einer Handyhalterung ausgeliefert werden sozusagen, dass man nicht den Radcomputer kaufen muss. Unser System ist ja sehr einfach ausgelegt, das Fazua-System. Das heißt, bei uns gibt es kein Display von Haus aus, sondern wir haben eine LED-Anzeige, die eben den Fahrmodus, den Akkuladestand anzeigt. Wenn man jetzt wissen möchte, wie schnell man eben fährt oder weitere Informationen noch haben möchte von seiner Fahrt, dann kann man sich ein Third-Party-Device, also irgendein Radcomputer zum Beispiel kaufen und den mit unserem System koppeln oder eben unsere App nutzen und das Handy auf den Lenker machen. Der USB-Port zum Beispiel ist auch da ganz in der Nähe. Das heißt, mit einem kurzen 20 Zentimeter oder 15 Zentimeter USB-Kabel kann ich auch mein Handy da anstecken, direkt noch laden am System, während das auf dem Lenker ist. Und dann habe ich da die Informationen. Also das ist so der Schwerpunkt von unserer App, ist eben so das Dashboard für während der Fahrt und das Tuning. Und wenn ich jetzt eine Diagnose machen möchte oder ein Update machen möchte, dann läuft das bei uns über die Toolbox-Software, also über den Rechner.
Und was gibt's dann an Updates, die ihr demnächst macht? Kannst du da schon was drüber sagen?
Ja, ich kann schon was sagen. Also wir haben verschiedene Sachen schon vorgestellt. Also es gibt zum Beispiel ein neues Remote, das man sich nachrüsten kann, wenn man das haben möchte. Das hat ein bisschen anderes Design, das ist eine andere Funktionalität als das ursprünglich verbaute. Und dafür brauche ich natürlich das Update, um das zum Laufen zu bringen. Dann haben wir verschiedene Probleme gelöst. Ich glaube, da brauchen wir kein großes Geheimnis draus machen. Kann man auch in meinem Forum nachlesen, dass wir die ein oder anderen Kleinigkeiten an Problemen bei uns im System haben. Und da haben wir sehr stark dran gearbeitet, hatten jetzt eine sehr große Qualitätsoffensive, um eben Probleme softwareseitig zu lösen. Also das ist ja auch immer die Frage, ne? Also wie viel Hardware muss ich denn austauschen oder wo kann denn vielleicht Software auch Probleme lösen? Und da haben wir an vielen Stellen gearbeitet, um eben die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern oder auch Probleme zu beheben. Und des Weiteren gibt es im Fahrverhalten ein großes Update. Das ist eben so mein Projekt gewesen. Das heißt, ich habe ja vorher so ein bisschen darüber erzählt, wie eben die Interaktion zwischen Fahrer und zwischen Motor funktioniert. Und da kann man natürlich ganz ehrlich sagen, so die Wunschliste oder die Ideen, die man hat als als Entwickler. Die ist natürlich immer sehr, sehr groß und dann hat man irgendwo begrenzten Zeitraum oder begrenzte Kapazität auch zu einem Release von einem Produkt, was man da alles umsetzen kann. Man hat natürlich immer noch mal Sachen, wo man gerne nachschärft, wo man noch was verbessert, wo man eine neue Funktion noch einbaut, die man eben nicht geschafft hat, bis zum Release umzusetzen. Und das ist ja das Tolle an den Software-Updates. Das ist eben nicht jetzt wie eine Hardware, wenn die gebaut ist, wenn die produziert ist, dann habe ich die im Fahrrad, da kann ich nichts mehr dran ändern. Und bei einer Firmware kann ich dann eben sagen, hey, ich liefere noch eine Funktion nochmal nach, die eben den Fahrspaß nochmal erhöht oder eben die Interaktion zwischen Fahrrad und Maschine noch weiter verbessert. Ich glaube, da ist noch niemand im E-Bike-Markt am Zenit angekommen, sondern ich glaube, wir können da alle noch wirklich an der Interaktion arbeiten, die noch verbessern zwischen Mensch und Fahrrad. Und genau das haben wir auch gemacht. Und das ist, glaube ich, deutlich spürbar. Na, vom ersten Moment, wo man Fuß aufs Pedal setzt, wird man da beim Update spüren, dass eben das Fahrrad noch sanfter, noch besser eben auf das reagiert, was ich eben mache als Fahrer auf dem Rad.
Das heißt, ihr entwickelt den Motor in dem, also mit Zielen, die ihr schon hattet, weiter auch.
Genau, ja. Also die Ziele, klar, man hat immer die große Vision, sage ich mal. Ne? Vision geht über mehrere Jahre, wo man sich irgendwo hin entwickeln möchte und dann kann man natürlich Step by Step sich dahin entwickeln. Natürlich gibt es verschiedene Konzepte, wie man sagen kann, okay, wie bewege ich mich auf mein Ziel zu? Wann stelle ich denn dem Kunden vielleicht was zur Verfügung davon? Unser Ziel ist da auf jeden Fall immer nach und nach. Also deswegen, ich habe ja gesagt, bei dem Ride-Shifty-System hatten wir 29 Updates, weil wir gesagt haben, hey, wir lassen jetzt nicht die Leute, die schon unsere Fahrräder gekauft haben, damit rumfahren, lassen wir jetzt irgendwie 2-3 Jahre noch warten und machen dann irgendwie ein großes Update oder sagen, wir bringen jetzt ein neues System raus und nur das neue System bekommt das neue Verhalten, das wir jetzt über Jahre vielleicht entwickelt haben, sondern unsere Philosophie ist da so, dass wir sagen, hey, wir entwickeln es die ganze Zeit weiter, wir haben viele Ideen, das wirklich noch besser zu machen und sobald wir ein Paket da zusammen haben, das sich lohnt, dem Endkunden zur Verfügung zu stellen, dann wollen wir das auch releasen, dann stellen wir das da kostenfrei zur Verfügung, damit sich das jeder, der hier schon ein Produkt gekauft hat, der sich das dann auch aufladen kann.
Cool. 29 Updates habt ihr noch nicht, Dirk, oder?
Nee, die haben wir noch nicht. Wir sind, wie gesagt, eingangs erwähnt, seit 2023 mit unserem E-System am Start, haben aber seitdem auch schon eine Reihe von Software-Updates zur Verfügung gestellt. Das wichtigste Update war letztes Jahr im September, wo wir den vollautomatischen Schaltmodus freigeschaltet haben. Das heißt, da trifft das Gleiche zu, wie auch eben Pascal schon anfangs gesagt hat, dass wir natürlich auch begrenzte Ressourcen und Zeitfenster haben, um bestimmte Dinge, die wir auf der Wunschliste haben, an den Start zu bringen. Und das war eins ganz Großes, nicht nur von uns selber, sondern halt auch von den Kunden, den Fahrradherstellern, als auch von den Fahrradfahrern selbst, dass wenn schon eine Schaltung integriert ist in das Motorsystem, dann sollte doch auch bitte die elektrische Schaltung nicht nur semi-automatisch, sondern auch vollautomatisch schalten. Das können wir, das haben wir fertig gebracht und haben das dann auch im September kostenfrei als Update gegeben. Auch diese Updates nutzen wir und danach, also unsere Philosophie ist zweimal jährlich ein Software-Update zu machen. Das heißt also, dass wir Themen sammeln, an Dingen arbeiten und uns dafür einen gewissen Zeitraum zur Verfügung nehmen, der dann auch sozusagen dann konkret zu einem Release führt und dann sowohl gewisse Fehlerbehebungen hat, neue Komponenten integriert, Drittanbieter sozusagen berücksichtigt, als auch vor allen Dingen Produktverbesserungen beinhaltet. Und das eine war halt im September direkt jetzt im letzten Jahr. Das heißt also eigentlich nahezu alle unsere Nutzer, auch das wissen wir, haben bereits schon auf den Automatikmodus abgedatet. Dabei war dann auch das Fahrverhalten nochmal verbessert worden. Jetzt gerade in diesem Moment, wir haben ja Anfang Mai, wird ein neues Softwarepaket released. Das heißt, wir haben immer so ein knappes halbes Jahr dazwischen, sodass es sich lohnt, auch da den Fachhandelspartner nochmal aufzusuchen, der dann informiert wird von uns. Über unsere Newsletter wird das natürlich gemacht. In-App-Notifications haben wir, wo es halt wirklich darum geht, halt dem Kunden das zur Verfügung zu stellen. Es ist aber kein Muss. Das heißt also, der Kunde ist jetzt nicht gezwungen, das Software-Update zu machen, sonst kann er nicht weiterfahren oder verliert die Garantie oder sonstige Dinge, sondern es ist eher so, dass wir halt dieses Angebot machen und eben halt das Produkt immer wieder weiter verbessern und damit auch das Erlebnis verbessern. Und das tun wir jetzt auch nochmal Anfang Mai. wo wir das Ansprechverhalten der MGU nochmal wesentlich verbessern konnten. Das heißt also, die Abstimmung da, auch da haben anonymisierte Nutzerdaten uns geholfen, das nochmal stärker, plausibler zu machen, in welche Richtung es da gehen muss. Und das haben wir geschafft. Das fühlt sich auch da sehr, sehr gut an. Können wir auch nur empfehlen, da nochmal dieses Update zu machen. Wir binden den Fachhandelspartner da stark mit ein. Wir glauben, dass das auch eine gute Strategie ist, eben um halt einfach da eine gute Kundenbindung zu haben, das persönliche Gespräch zu suchen, nochmal die Details sozusagen durchzuchecken. Und am Ende hat man auch ein sehr komplexes System. Nicht jeder hat sozusagen die Fahrradtechnik mit der Muttermilch aufgesogen, wie vielleicht die Mehrheit hier von uns im Call, sondern es ist so, dass da auch viele neue Nutzergruppen hinzugekommen sind, Jobrad, Leasing und wie sie alle heißen, Dienstrad und so weiter, Fahrradfahrer, die eigentlich ihr Auto jetzt stehen lassen und eher E-Bike fahren, sind dazugekommen und da halt auch über diese Produktneuerungen halt auch direkt sich mit dem Fachhändler über auszutauschen, halten wir für sehr, sehr gut und zielen im Moment halt auch noch darauf ab, dass diese Updates halt mit dem Fachhandelspartner dann durchgeführt werden. Aber unabhängig davon, dass jetzt gerade zu Saisonstart im Mai jetzt ein neues Software-Release da ist, ist es halt auch so, dass wir permanent daran arbeiten und es auch beobachten, gibt es Produktverbesserungen. Auch wir sind ganz eng mit der Community und unseren Kunden verbunden und wissen auch, wo der Schuh manchmal drückt und wo vielleicht noch Verbesserungspotenziale sind. Und das schauen wir uns ganz genau an. Und wenn es dann halt auch einen Fehler gäbe, den man ad hoc direkt lösen müsste, dann würden wir das auch tun. Aber das gab es zum Glück noch nicht. Und insofern kann man sich dann auch bei der NGO noch auf weitere Software-Updates freuen, die dann weiter das System verbessern, solange es denn dann auch im Markt sein wird.
Okay, mit Blick auf die Uhr, Hans, denke ich mal, wir müssen langsam zum Ende kommen. Die magische Stundengrenze haben wir überschritten. Ich hätte noch zwei Fragen an euch. Die erste wäre, ist es eigentlich möglich, dass ein Software-System gehackt wird? Und die zweite wäre, man kennt es ja von Computersoftware, dass die so nach 10, 15 Jahren der Support eingestellt wird bei Windows oder Apple oder so. Ist das auch denkbar bei E-Bike-Systemen, dass man dann sagt, okay, nach 10 Jahren bieten wir kein Update mehr an und der Kunde ist dann quasi, wenn er Updates will, verpflichtet, sich das neue System zu kaufen. Also wie sind da eure Einschätzungen dazu?
Also von unserer Seite aus ist es so, dass wir da einen hohen Sicherheitsstandard haben und die Software eigentlich nicht zu hacken ist. Also es gibt so viele verschiedene Parameter und am Ende gibt es auch nicht unbedingt da den großen Markt sozusagen jetzt die konkrete Software zu hacken, sondern es geht oftmals um diese Geschwindigkeitsmanipulation, die ist mit leichten Hardware und ein bisschen sage ich mal schwarzen Marktprodukten manchmal zu machen. Gerade bei Marktbegleitern ist das fast schon ein Argument sozusagen darauf abzuzielen, weil man eben manipulieren kann, weil es da im Markt auch Potenziale gibt, das zu tun. Wir haben dann ein großes Sicherheitskonzept und die eigentliche Software, also so, dass man sagen kann, man kann jetzt aus diesem Rad jetzt durch Software-Hacks und so weiter dann noch mehr Leistung rausholen, das ganze Fahrverhalten ändern. Das ist in der Tat also nicht wirklich möglich. Dafür sorgen wir. Und der zweite Aspekt, der da jetzt noch angesprochen war, oder den du ansprichst, ist, dass es natürlich so ist, dass es bestimmte Lebenszyklen gibt, aber wie es bei Pinion eigentlich schon immer der Fall war, haben wir sehr, sehr lange Zyklen, weil wir ein sehr nachhaltiges Unternehmenskonzept haben und sagen, wir treiben nicht jedes Jahr eine neue Kuh durchs Dorf, wie man so schön sagt, sondern es ist so, dass wir da nicht so in diesen krassen Generationen denken, wie das andere E-Bike-Systemhersteller tun, sondern da auf Kontinuität setzen und eben die Systeme stetig verbessern, weil wir eine sehr gute Grundbasis haben und unsere Innovation mit Motor und Schaltung in einer Einheit zeigt es ja auch aufgrund dessen, dass es da kaum Konkurrenz gibt, dass wir hier auch nicht im Zugzwang sind, da jetzt sozusagen getrieben zu fühlen, ständig was Neues zu machen. Im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass wir auch ähnlich wie Verzur sehr, sehr lange Zyklen haben werden, wo wir Software weiter aktualisieren, auch die Treue unserer Kunden dadurch belohnen, dass wir halt wirklich da weiter dran ansetzen und die Software stetig weiterentwickeln und da jetzt nicht konkret schon ein Termin genannt werden kann, wo man sagt, die Software oder das läuft da aus. Allerdings muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wie sind die Nutzungsverhältnisse? Wir haben das, ich habe eben das Leasing angesprochen. Räder laufen manchmal 3 Jahre im Leasing. Danach haben sie einen zweiten Marktwert und auch einen Gebrauch noch in dem Bereich. Aber statistisch gesehen ist es so, und ich denke, die Zahlen sind valide für Europa, dass halt die Nutzung eines E-Bikes zwischen 5, 8, manchmal 12 Jahren liegt, und dann endet das aber auch, weil dann auch andere Komponenten einfach den wirtschaftlichen Totalschaden sozusagen dann auch irgendwie einleiten. Das ist dann so, dass dann halt für die meisten Anwender dann halt nicht nur das Antriebssystem, also dann halt irgendwann die doch sehr herausgeforderte konventionelle Schaltung irgendwann den Dienst quittiert, sondern halt auch Rahmendefekte auftreten können oder halt auch an den Laufrädern etc. Und dann wird es halt schnell teuer und dann ist die Reparierfähigkeit dann in Frage gestellt. Und das E-System selbst bei Pinion ist auf Dauerfestigkeit ausgelegt und auf Langlebigkeit und auf präzise Funktionen, sowohl auf Motorebene als auch auf Schaltungsebene, auf lange Sicht. Und das untermauern wir zum Beispiel auch mit einem Wartungszyklus von 10.000 Kilometern. Da ist ja nur ein Ölwechsel notwendig, sonst braucht man nichts an dem System halt von der Hardware her machen. Und das zeigt schon, in welchen Horizonten wir da denken.
Ja, ich hab eine kleine Anekdote, die ich da einschmeißen möchte. Ich war irgendwo unterwegs und habe gesehen, dass ein Fazua Evasion System erster Generation, die hat man noch so ein bisschen erkannt von außen, wenn man weiß, worauf man schauen muss. Und habe ich dir angesprochen, den Fahrer auf dem Rad, und habe gefragt, halt, so ein bisschen Smalltalk, wie zufrieden er ist und wie er das Rad so fährt. Und da habe ich irgendwann gefragt, ob er ein Update gemacht hat. Ja, Update, weiß er nichts davon. Ja, der war aber super happy. Ja, und da hat man gesehen, der hat sich da ein System erster Generation gekauft, hatte noch Firmware 1 Punkt irgendwas drauf, ja, von ganz vom Anfang, wo wir natürlich in unserem Streben natürlich sagen, ja, wir wollen Sachen verbessern, wir lösen Probleme, die auftreten, und versuchen, das Produkt immer weiterzuentwickeln. Das heißt ja aber nicht, dass das Produkt an sich schlecht ist, ja, oder dass, wenn es da kein Update mehr gibt, dass es eben nicht mehr fahrbar ist. Ja, wenn man da im Vergleich eben so ein Smartphone zum Beispiel sieht oder ein Computer, da kann ich dann, wenn ich ein Smartphone nicht auf dem aktuellen Stand habe, dann kann ich irgendwelche Apps zum Beispiel irgendwann nicht mehr installieren, und dadurch wird es für mich nutzlos, wenn es irgendwann alt wird. Und so ist es ja beim E-Bike-System nicht. Ja, da kann ich selbst mit einer alten Firmware kann ich super happy sein, und dann hat es vielleicht irgendeine neue Funktion nicht, aber dem Kunden hat es so auch schon gereicht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sehen von der Abgrenzung, dass, wenn man ein stabil laufendes System hat, das funktionell natürlich auch schon super ist, dann kann ich das natürlich auch weiterfahren, ohne dass jetzt da zwangsmäßig ein neues Update irgendwie noch kommen muss. Das vielleicht noch da am Rande, dass man da, glaube ich, keine Angst haben muss als Nutzer, dass man sagt, ah, da gibt es irgendwann keine Updates mehr, dann kann ich es irgendwann nicht mehr nutzen. Das ist ja gar nicht der Fall.
Das ist eigentlich, ist ein wirklich guter Punkt, weil gerade wenn, ja, beim Smartphone, ich habe eins, das ist jetzt ein paar Jahre alt, und da läuft eine App nicht mehr drauf, die ich gern benutzen würde, ne? Aber auf das Rad, meine Beine können das ja immer noch antreiben, ne? Und der Motor gibt noch was dazu. Also so, so stark vergleichbar mit einem Computer oder mit einem Smartphone ist es dann doch nicht, ne?
Ja, genau.
Und wenn sich die Hardware weiterentwickelt, ist es ja, irgendwann muss man mal gucken, dass bestimmte Funktionen, die gehen einfach mit der älteren oder mit der anderen Hardware dann nicht mehr, ne, wenn es ein Update gibt.
Genau, ja, das ist natürlich ein Problem, wenn es zum Beispiel ein neues Display gibt oder ein neues Remote, das super schön aussieht. Und dann haben wir natürlich auch die Fragen bekommen, hier können wir das neue Remote, kann man das vielleicht auch an das alte Ride 50 System anschließen? Und da gibt es natürlich dann irgendwo bei der Hardware-Limitation, wo man sagt, da hat man andere Stecker zum Beispiel, da hat man generell vielleicht andere Kommunikationsprotokolle, und dann ist eben so ein Update von der Hardware eben nicht mehr möglich. Da gibt es natürlich dann die Limitation.
Aber ich denke, so zum Abschluss kann man, glaube ich, sagen, dass alle, ich sag mal, größeren Hersteller schon ihre Systeme auf längere Zeit hin ausgelegt haben, so dass sie auch, dass sie einfach weiter funktionieren, und dass man auch ohne ein ohne die neuesten, also mit den neuesten Updates kann man Funktionen hinzugewinnen, mehr Spaß haben, längere Reichweite, sonst irgendwas. Aber auch wenn man die nicht macht, kann man das Rad glücklich weiter benutzen, oder?
Ja, so kann man es zusammenfassen. Auch da haben wir die Beispiele, dass die erste Generation, nur weil sie nicht abgedatet wurde, nicht die schlechtere sein muss für den jeweiligen Anwender, aber die neuen bieten mehr Möglichkeiten. Und das Rad fährt auch noch mit Software-Version 1.0, aber mit 3.0, 4.0 ist sie dann vielleicht noch in einigen Details verbessert, die der eine merkt und der andere nicht.
Ja, wunderbar. Wir haben ein paar super interessante Sachen erfahren, glaube ich. Die Diskussion um, die wir vorhin hatten über Motorleistung und so, die wird sicher weitergehen. Ich bin gespannt auf die Zukunft. Thomas, du hast deine Fragen abgeschlossen, glaube ich, oder?
Ich bin durch. Ich fand es auch sehr schön, mit euch zu sprechen und auch einige Punkte, die ihr angebracht habt, sehr spannend. Ja, vielen Dank für den Termin. Vielen Dank für das Gespräch von meiner Seite.
Danke auch von mir.
Genau. Vielen Dank auch von uns, von Pinion und von mir. Also, ich bin sehr gefreut.
Ebenso von mir. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen, wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.